Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Zulassungszahlen, neue E-Auto-Förderung, Ende der Batterieförderung, VW verlagert Zellproduktion, Auslastung von Ladesäulen, R-Königschau und Neues von Next Move. Zulassungszahlen. Letzte Woche haben wir bereits die E-Auto-Zulassung im Gesamtmarkt in Deutschland angeschaut. Insgesamt wurden im August 27.000 reine Elektroautos neu zugelassen, was ca. 10% unter dem Durchschnitt des laufenden Jahres 2024 liegt. Der Marktanteil im Gesamtmarkt liegt bei 14%. Heute werfen wir einen Blick auf die Einzelzulassung. An der Spitze mal wieder das Tesla Model Y mit 1957 Einheiten, was einem Marktanteil von 7% an Elektroautos entspricht. Das reicht zwar für Platz 1, dürfte aber weit unter der eigenen Businessplanung Teslas liegen. Um es in die Perspektive zu rücken, die Gigafactory braucht für die Produktion von 2000 Model Y weniger als 3 Tage. Im vergangenen Jahr waren es durchschnittlich 3800 Neuzulassungen monatlich in Deutschland, allein für dieses Modell. 2024 liegt der Durchschnitt noch bei 2600 Autos monatlich. Im August knapp dahinter auf Platz 2 der Skoda Enyaq, ebenfalls mit 7% Marktanteil, hier bei 1850 Autos. Die Schwestermodelle aus Zwickau, Cupra Born, an der ID.3 wird auch inzwischen, glaube ich, in Wolfsburg gebaut. Die Schwestermodelle Cupra Born und ID.3 auf Platz 3 und 4. Der Fiat 500 kommt zum zweiten Mal in diesem Jahr auf Platz 5. Im Gesamtjahr liegt er auf Platz 12, nachdem er das Jahr 2023 auf Platz 4 beendet hatte. Die Plätze 6 bis 12 fest in deutscher Hand, BMW, Audi, Mercedes, VW. Hyundai Ioniq 5 auf Platz 12 mit 3% Marktanteil, übrigens alles noch alte Hardware, aber das Facelift steht schon in den Startlöchern und zahlreich in Bremerhaven bereit, berichten Insider. Stabil dahinter der Volvo EX30, im Gesamtjahr liegt das Auto immerhin auf Platz 10 unter den E-Autos in Deutschland. Erstmals vertreten in den Top 20 der Ford Explorer EV mit 500 Fahrzeugen, vermutlich überwiegend Erstausstattung für die Händler. Eine kleine Pause gönnt sich der MG4, im laufenden Jahr immerhin Platz 5, im August nur 188 Zulassungen, der Jahresdurchschnitt lag zuvor bei 1511 monatlich. Auffällig schwach, weiterhin Stellantis über alle Marken hinweg, möglicherweise hat man hier tatsächlich ein CO2-Polster und fährt die Strategie Verbrennermarge vor Elektroverkäufe. Die Peugeot, Jeep und Citroën Elektromodelle sind alle im August maximal zweistellig in den Zulassungszahlen. Beim Opel Mokka und Corsa jeweils unter 400, aber auch der Astra nur zweistellig. Im laufenden Jahr ist nur der Fiat 500 in den Top 20. Opel Corsa kommt erst auf Platz 29. 2022 landete dieses Modell noch auf Platz 7 in Deutschland. Zweistellig auch die Modelle der Marke BYD. Zusammen schafft man es im August auf 200 Stück. Bei NIO waren es 35 Fahrzeuge. Und die Marke XPeng rollt so langsam in den deutschen Markt mit 33 Zulassungen. Neue E-Auto-Förderung. Wenn man sich mit Branchenvertretern aus dem Bereich der Elektromobilität und der Autoindustrie unterhält, dann kommt in der aktuell schwachen Phase immer wieder der Ruf nach mehr Rückendeckung aus der Politik. Zum einen geht es um Planungssicherheit, konkret einem Festhalten der vereinbarten Ziele zu Null-Emissionen bei zugelassenen Pkw ab 2035 in der EU. Zum anderen muss man diese Planungssicherheit natürlich auch spüren bei dem, was führende Politiker so von sich geben. Und nicht zuletzt ist Fördergeld zwar eine süße Droge, aber eine, die meist auch ganz gut funktioniert. So hat das Bundeskabinett ja gerade erst 2 Maßnahmen auf den Weg gebracht. Wir hatten berichtet, zum einen eine Sonderabschreibung und zum anderen eine höhere Preisgrenze für die vergünstigte Dienstwagenbesteuerung. Privatkunden gehen da leer aus und vor dem Hintergrund der aktuellen VW-Krisendiskussion bringt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil neuen Schwung in die Spekulationen um ein neues Förderpaket. Wo das Geld herkommen soll, verrät er zwar nicht, aber in einem Interview für die Neue Osnabrücker Zeitung wurde er in Teilen doch verdächtig konkret. Gefragt nach staatlichen Kaufanreizen, um den Absatz von E-Autos wieder in Schwung zu bringen, sagte er, aus meiner Sicht wäre das sehr hilfreich. Wir müssen dabei vor allen Dingen an die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher mit kleinerem Geldbeutel denken. Auf die Frage, wie so eine neue Förderung aussehen könnte, sagte er, wir arbeiten gerade an der Frage, wie ein solches System aussehen könnte. Wer mit wir gemeint ist, sagt er zwar nicht, aber grundsätzlich hört sich das nach ziemlich konkreten Vorbereitungen an. Und er legte nochmal nach, hier zunächst die Fragestellung natürlich aus der Niedersachsen-VW-Perspektive. Ist es denkbar, dass derjenige, der sich ein deutsches Fabrikat kauft, eine höhere Prämie erhält als jemand, der sich ein chinesisches Elektroauto zulegt? Seine Antwort? Das ist eine der Aufgaben, vor der wir stehen. Es kann ja nicht sein, auf der einen Seite die staatliche Unterstützung für chinesische Fahrzeuge zu kritisieren und auf der anderen Seite die chinesischen Fahrzeuge hier in Deutschland zusätzlich durch staatliche Kaufanreize zu fördern. Das würde sicherlich in China eine gewisse Heiterkeit auslösen. Das muss nicht sein. Unser Nachbar Frankreich hat sich ja in der Vergangenheit oft sehr kreativ gezeigt, wenn es darum ging, möglichst zielgerichtet, also heimische Produkte, zu fördern, ohne dabei gegen Regeln der Gleichbehandlung zu verstoßen. Mögliche Stellschrauben waren dort das Gewicht der Fahrzeuge, der CO2-Ausstoß bei Produktion und Transport, sprich lange Wege, viel CO2, aber auch das Einkommen der Begünstigten. Was Stefan Weil aber ganz sicher auch weiß, ist, dass eine öffentliche Diskussion über mögliche Förderprogramme in der Zukunft die aktuelle Kauflaune weiter deutlich dämpfen kann. Wenn man sowas macht, dann muss man sich entweder sicher sein, dass es schnell umgesetzt wird, oder man macht es, um Druck auf die Regierung aufzubauen, weil das eigene Bundesland knapp 12% Anteile an VW hält und der Konzern für die Wirtschaftskraft und damit das Steueraufkommen im eigenen Bundesland sehr wichtig ist. Ende der Batterieförderung. Die Bundesregierung spricht von der Batterietechnik als Schlüssel zu technologischer Souveränität. Aber Investitionen in diese Schlüsseltechnologie wird sie keine mehr tätigen. Dies ist seit dieser Woche amtlich. Ab 2025 wird die staatliche Förderung für die Batterieforschung stark zurückgefahren. Laufende Projekte werden noch bis 2028 unterstützt, aber neue Vorhaben werden nicht mehr gefördert. Der Grund sind fehlende Haushaltsmittel und die verfassungsmäßig verankerte Schuldenbremse. Der Verband der Automobilindustrie ist alarmiert. Während die Ampel vor einem Jahr noch davon sprach, Deutschland zum Zentrum für Batteriezellen zu machen, soll die Forschungsförderung in Zukunft vollständig entfallen, erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Was bedeutet das für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit in der Elektromobilität im Vergleich zu den USA und China? Das Batteriesystem macht rund 40% der Wertschöpfung von Elektrofahrzeugen aus und entsprechend ist es die wichtigste Einzelkomponente der Autos. Und Batterieforschung ist der Schlüssel für die Entwicklung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen. Experten warnen vor drei konkreten Auswirkungen dieser politischen Entscheidung. Erstens, Rückstand in der Innovation. Die USA fördern mit Milliarden Investitionen, während China durch massive staatliche Unterstützung eine führende Position in der Batterieproduktion und eben auch Forschung bereits innehält. Deutschland droht ohne Förderung weiter ins Hintertreffen zu geraten, was die technologische Innovationskraft schwächt, da Grundlagenforschung sehr teuer ist und vor allem in Instituten passiert. Zweitens, die Abhängigkeit von Importen. Ohne Forschung und Innovation in neue Batteriekonzepte wird es in Deutschland auch keine erfolgreiche Massenproduktion geben. Für Standardtechnologie ist Deutschland zu teuer und der Zug ist bereits in Richtung Asien abgefahren. Ohne eigene Batterieproduktion wird die deutsche Automobilindustrie noch stärker auf ausländische Zulieferer, vor allem aus China, angewiesen sein. Das gefährdet die nationale Souveränität und die Lieferkettenstabilität. Und drittens, Wettbewerbsnachteile. Mit dem Rückzug der öffentlichen Förderung könnten deutsche Unternehmen in eine Situation geraten, in der sie ihre F&E-Aktivitäten ins Ausland verlagern müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies würde zu einem Verlust von Know-how und Arbeitsplätzen in Deutschland führen. Wenn selbst die Forschungsabteilungen nicht mehr in Deutschland sitzen, dann stellt sich ernsthaft die Frage, wieso man überhaupt noch eine Fertigung in Deutschland halten sollte. Meine Meinung? Während China und die USA die Batterietechnologie als strategische Schlüsselindustrie des 21. Jahrhunderts ansehen und entsprechend investieren, verabschiedet sich Deutschland aus diesem Rennen. Es zeigt sich einmal mehr, dass die Ideologie der Schuldenbremse wichtige Investitionen in die Zukunft des deutschen Wirtschaftsstandorts verhindert. Und das bringt uns zum nächsten Thema. VW verlagert Zellproduktion. Letzte Woche hatten wir über die möglichen Ausmaße der Krise bei Volkswagen berichtet. Mit ca. 1300 Kommentaren war die Zuschauerinteraktion unter dem Video deutlich überdurchschnittlich. Den Ankündigungen von VW folgten jetzt auch erste Maßnahmen. Am Dienstag hat VW die IG Metall über die Kündigung mehrerer Haustarife informiert. Damit laufen die aktuellen Verträge inklusive Beschäftigungssicherung zum Ende dieses Jahres aus. Falls sich Gewerkschaft und VW nicht auf eine neue Beschäftigungssicherung einigen, könnte VW ab Juli 2025 seinen Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen. Letzte Woche hatten wir die Frage aufgeworfen, ob es im aktuellen Marktumfeld sinnvoll ist, die Pläne zur Produktion von Batteriezellen in Eigenregie wie zuletzt geplant umzusetzen. Dazu gab es am Sonntag einen spannenden Zuschauerkommentar, der sehr danach klang, dass jemand schon mehr weiß als andere. Die Batterielinie in Salzgitter wird aktuell von 4 Spuren auf eine reduziert. Eine bleibt in China, 2 sollen nach Spanien ausgelagert werden, um Kosten zu senken. Ob das wirklich so ist, konnten wir nicht überprüfen und auch nicht, ob die alte Planung von 2 oder 4 Linien ausging. Aber der Kommentar scheint mir so konkret, dass man es sich eigentlich nicht ausdenken kann. Ein großer Kostenvorteil für den spanischen Standort ist die günstige Stromversorgung. Neben der eigentlichen Batteriefabrik entsteht nämlich dort noch ein Solarpark, der fast doppelt so groß ist wie die eigentliche Fabrik. So können dort ca. 30% des Strombedarfs super preisgünstig und standortnah produziert werden. Zum Vergleich, die geplante Solaranlage auf der 10 Hektar großen Dachfläche der Fabrik in Salzgitter kann dort nur 1-2% des benötigten Stroms beisteuern. Quelle ist der Batterie-Podcast Geladen des Karlsruher Instituts für Technologie, den ich mir gerne mal auf längeren Autofahrten anhöre. Bereits im Dezember 2023 gab es dort eine Folge mit Sebastian Wolf, Vorstand bei der VW-Tochter PowerCo, und Dr. Sebastian Räuber, Leiter für die Entwicklung von Fertigungsprozessen für Batterieelektroden. Sie erläutern die Batteriestrategie von Volkswagen und geben aus meiner Sicht sehr offen Auskunft darüber, was VW kann und was man noch nicht kann, aber für die Zukunft fest eingeplant hat. Sinngemäß erstmal das aufbauen und umsetzen, was die anderen jetzt schon können. Man weiß also, dass man erstmal hinterherlaufen muss und im zweiten Schritt auf neue Technologien setzen, zum Beispiel auch die sogenannte Trockenbeschichtung, mit der man dann jährlich 3-stellige Millionenbeträge an Kosten einsparen will. Und natürlich sollen auch neue Zellchemien zum Einsatz kommen. Gefragt nach der Relevanz der Stromkosten, sagte Sebastian Wolf im Podcast schon damals: Ist das in Deutschland ein Nachteil, den Sie fast nicht mehr aufholen können? Wir sehen in Summe also 5 Faktoren. Wegfall der Batterieförderung, hohe Produktionskosten am Standort Salzgitter, massiver Kostendruck im Unternehmen Volkswagen, neue Möglichkeiten für betriebsbedingte Kündigungen und ein langsamerer Markthochlauf in der Elektromobilität, zumindest in Deutschland. Was das jetzt konkret bedeutet, berichtete diese Woche zuerst Reuters unter Verweis auf den Betriebsrat, auch die Braunschweiger Zeitung berichtete. Bereits am vergangenen Donnerstag stellte Thomas Schmall, Technikvorstand bei VW, auf einer Mitarbeiterversammlung die geänderten Pläne vor. Für Salzgitter ist aktuell nur eine Produktionslinie mit einer Gesamtkapazität von 20 Gigawattstunden jährlich eingeplant. Man reagiere damit auf die schwache Nachfrage nach Elektroautos. Der Standort Salzgitter ist natürlich wichtig, weil dort auch die gesamte Entwicklung von neuen Zellen und auch die Pilotproduktion läuft. PowerCo selbst bestätigte gegenüber Reuters nur, dass man wie geplant die Produktion am Standort 2025 aufnehmen will. Ein Sprecher fügte aber hinzu: Der weitere Ausbau der Produktionskapazitäten wird flexibel und bedarfsabhängig vorangetrieben. Unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gilt es zudem, die PowerCo in Summe wettbewerbsfähig aufzustellen und dabei auf eine optimale Werksbelegung zu achten. Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Während aktuell viele deutsche VW-Standorte noch keine Informationen zu den neuen Plänen des Konzerns haben, ist dies offenbar eine der ersten intern kommunizierten Entscheidungen. Aber mit dieser Entscheidung, eine Linie jetzt nicht zu bauen, hat man natürlich auch einen weiteren Produktionsstandort, der nur mit halber Auslastung produziert und damit genau das, was man eigentlich nicht wollte. Auslastung von Ladesäulen. Auch das war Thema letzte Woche. Wir hatten ja über die Wettbewerbssituation an deutschen Ladestationen berichtet. Der Elva Lademonitor hatte hier spannende Einblicke geliefert. Zum Beispiel, dass mit 31% fast jeder dritte Schnellladevorgang in Deutschland beim Marktführer NBW stattfindet. Die Frage nach der zeitlichen Auslastung der Ladestationen hatte der Report aber ausgeklammert, vermutlich weil die Betreiber solche Zahlen bisher nicht öffentlich kommuniziert haben und deswegen auch nicht für den Bericht freigegeben haben. Auch der BDEW, der ja regelmäßig einen Marktmonitor zur Elektromobilität herausgibt, hatte das Thema Auslastung zuletzt aufgegriffen, aber nur nach AC und DC unterteilt, aber nicht nach Betreibern. Die Werte lagen dort im Bereich HPC, also ab 150 kW Ladeleistung, im Bereich von ca. 10%. Am geringsten war die Auslastung an DC-Ladepunkten mit geringerer Ladeleistung, dort nämlich nur 6-7%. Aber gerade vor dem Hintergrund der aktuellen großen Preisunterschiede im Markt sowie des Aufkommens der Abo-Modelle und In-App-Rabatte ist die Auslastung bei einzelnen Betreibern natürlich sehr spannend, um auch mögliche Preistrends und Wettbewerbsszenarien vorherzusehen. Preislich ist ja aktuell so zwischen 19 Cent und 1 Euro pro Kilowattstunde so ziemlich alles möglich in Deutschland. Umso spannender, dass gerade jetzt der Marktführer NBW seine Auslastung preisgibt. Ausgeplaudert hat es nicht irgendjemand, sondern Jürgen Stein, Topmanager bei NBW mit Zuständigkeit für den Aufbau der Ladeinfrastruktur, am Mikrofon von Elektriff-Chefredakteur Peter Schwirz, der mit einer kleinen Anspielung auf hohe Investitionen und gefühlt deutlich zu geringe Auslastung an den großen NBW-Ladeparks gefragt hatte. Wir schauen mal rein.
Ich habe neulich an eurem Next Level Ladepark in Chemnitz geladen. War da eine halbe Stunde ganz allein. Wie lange kann man sich das leisten?
Naja, wenn man sich das gerade anschaut, wie sind wirklich unsere Belegungszeiten an den verschiedenen Standorten im Durchschnitt, dann stellen wir ja fest, es sind ungefähr 12%. 12% am Tag ist ein Ladepunkt auch wirklich besetzt. Das ist noch nicht viel. Das ist aber auch nicht weniger geworden. Das ist mehr oder minder stabil über die letzten ein, zwei Jahre geblieben.
Das komplette Interview findet ihr auf dem Kanal von Elektriff. Entstanden ist es auf der Intercharge Network Conference in Berlin. Mit dabei unter anderem auch Alexander Junge von Aral Puls und Dr. Katharina Vera Bösche, Expertin für Rechtsfragen rund ums Laden. Zurück zu den 12% zeitlicher Auslastung von NBW. Wenn wir mit diesem Wert nochmal in den Wettbewerbsvergleich von Elva springen, sehen wir dort beim sogenannten Effektivitätsfaktor bei Ionity fast doppelt so viele Ladevorgänge wie bei NBW, bezogen auf die vorhandenen Ladepunkte. Grob überschlagen würde das also bedeuten, dass Ionity auch die doppelte Auslastung hat und damit in Deutschland auf geschätzte 20-25% kommt. Nach dem, was wir so gehört haben, sollte dieser Wert zumindest im Bestand einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Die 12% von NBW liegen vermutlich noch unterhalb dieser Schwelle. Ebenfalls nochmal deutlich darunter Aral Pals. Der Elva-Score lag hier nur bei 1,1. Nach seinen drei Wünschen gefragt, hatte dann Aral-Vorstand Alexander Junge am Mikrofon von Peter Schwirz als Nummer 3 folgenden Wunsch.
Und natürlich würden wir uns freuen, wenn der Hochlauf des Fahrzeugbestands schneller gehen würde.
Auf Deutsch, Aral braucht eine höhere Auslastung. Und ob der neue ADAC-Partnertarif mit 57 Cent hier die Trendwende bringt, muss ich erst noch zeigen. Mit Spannung erwartet wird aber auch das Aral-eigene Abo-Angebot mit günstigeren Kilowattstunden gegen eine monatliche Grundgebühr. Zur thematischen Abrundung spendieren wir heute nochmal eine neue Grafik zu den Preismodellen der großen Anbieter für schnelles Laden in Deutschland. So viel allgemein vorab. Günstige Preise gibt es in Deutschland immer nur im Direktvertrieb beim jeweiligen Anbieter der Ladestation, wobei man in den meisten Fällen aus Preisgründen nicht direkt an der Ladesäule bezahlen sollte. Klingt komisch, ist aber so, hier die Zahlen. In der linken Spalte zunächst der Ad-Hoc-Preis, den ich bei Direktzahlung an der Ladesäule bekomme. Das Preisniveau liegt hier durchweg hoch, einzige Ausnahme all die Süd ganz unten. Aber warum sind diese Preise so hoch? Die Anbieter nutzen diese hohen Ad-Hoc-Preise, sagen wir mal, als Feigenblatt. Vermutlich nutzen weniger als 5% der Kunden diese Möglichkeit der Bezahlung, aber einige Anbieter missbrauchen sie als rechtliche Grundlage, um im B2B-Bereich ebenfalls hohe Preise auf einem ähnlichen Niveau begründen zu können. Teilweise wird intern sogar noch teurer abgerechnet. Die mittlere Spalte wird dann schon interessant für gelegentliches Laden beim jeweiligen Anbieter. Ich hole mir die App des Betreibers, aktiviere ein Bezahlmedium und bekomme bei mehreren Anbietern saftige Preisnachlässe, teilweise über 30%. Dieser Weg ist fast immer günstiger, als die Ladekarte eines anderen Anbieters an der gleichen Ladesäule zu verwenden. Für Kunden ist das natürlich nervig und oft auch nicht nachvollziehbar. Eigentlich hatten wir das Stadium, dass man viele Ladekarten braucht, überwunden. Jetzt kommt es aber übergangsweise wieder massiv auf. Spannend wird's dann in Spalte 3. Gegen Zahlung einer monatlichen Grundgebühr fallen die Kilowattstundenpreise deutlich und beginnen bei mehreren Anbietern ab 39 Cent pro Kilowattstunde. Alle gezeigten Abos sind monatlich kündbar und lohnen sich meist ab dem zweiten Ladevorgang pro Monat beim jeweiligen Anbieter. Eine Ausnahme ist aktuell noch das Aral-Abo, das anders als alle anderen Tarife in dieser Übersicht nicht auf einem Direktvertrieb basiert, sondern nur für Kia- und Hyundai-Fahrzeuge über den Partner Digital Charging Solutions angeboten wird. Da es aber ein Vorbote auf das Aral-eigene Abo sein könnte, haben wir es ausnahmsweise mal mit aufgenommen. Die Angebote sind natürlich auch eine Reaktion des Marktes auf zu wenig Kunden und damit zu geringe Auslastung. Die Grundgebühr soll eine Sogwirkung auf die jeweils eigenen Ladestationen verursachen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dieses Mittel sehr gut funktioniert. Für Normalkunden und damit für den Markthochlauf der Elektromobilität ist es aber aus meiner Sicht nicht förderlich, denn die Abo-Angebote bieten ja jedes für sich nur ca. 5-20% Marktabdeckung für Schnellladesäulen. Wie kann dieser App-Preis- und Abo-Trend überwunden werden? Schauen wir dazu nochmal in den Elva-Report und auf die Auslastung. Wir sehen hier einige Anbieter mit einem Score von größer 1. Der Durchschnitt des Marktes in diesem Ranking ist aber gleich 1. Anbieter wie Allego und Pfalzwerke liegen leicht darunter, aber viele Ausreißer nach oben zeigen im Umkehrschluss, dass es auch viele kleine Anbieter geben muss, die noch schlechtere Auslastung haben und damit ganz sicher nicht zufrieden sind. Da kleine Anbieter nicht die Marktposition für ein eigenes Abo haben, wäre hier eine mögliche Reaktion auf die geringe Auslastung, über günstige Ad-Hoc-Preise in den Markt zu gehen. Also günstige Preise für alle einfach an der Station bezahlen. Aldi Süd zeigt, wie es geht, 39 Cent bei Direktbezahlung und ein Score von 2,2 und damit eine hohe Auslastung im Doppelten des Marktdurchschnitts und das, obwohl die allermeisten Standorte nicht mal rund um die Uhr nutzbar sind. Wenn andere Anbieter folgen, könnte der Markt tatsächlich in diese Richtung kippen, dass der Wettbewerb wieder an die Raststätte verlagert wird und nicht mehr auf die Wahl des passenden Abos. Die neue Übersichtsgrafik findet ihr übrigens im Blogbeitrag zur heutigen Sendung auf der Nextmove Homepage zum Download. R-Königschau. Wir legen ja diese Kategorie immer etwas großzügig aus und starten heute mit einer Einsendung von Christoph aus Lissabon. Zu sehen ist ein Reisebus der chinesischen Marke Yuton im Einsatz für Flixbus. Die Praxisreichweite liegt bei 400 Kilometern. Die Praxisreichweite liegt hier bei 400 Kilometern und Praxisreichweite heißt im Reisebus konkret Autobahnreichweite. Das Fahrzeug pendelt auf der Strecke zwischen Lissabon und Porto. Das sind ca. 320 Kilometer. Wir bleiben noch im Süden, hier in L'Aldea in Spanien. Guido sendet Bilder von zwei Hongji EH7 Testfahrzeugen unterwegs mit polnischen Kennzeichen. Beim Schnellladen vor Ort gab es offensichtlich noch Probleme, aber deswegen testet man ja. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Marke, springen aber jetzt nach Deutschland. Stefan hat uns Bilder aus München gesendet. Er schreibt wörtlich von einer kleinen chinesischen Werkstatt. Auch hier waren polnische Kennzeichen an den Autos montiert. Die Fahrzeuge sind die Modelle EH7 und EHS7. Zu beiden Fahrzeugen gab es übrigens auch Zuschauerberichte, dass der Hersteller aktuell eine Kundenstudie mit Stationen Frankfurt und Paris durchführt. Nach einer Testrunde von 30 Minuten wird dann um Feedback gebeten. Fahrverhalten durchaus ansprechend, aber softwareseitig bei Navigation, Ladeplanung oder Fahrassistenzsystemen noch nicht funktionierend. So haben wir zumindest gehört. Der EHS7 wurde dann auch nochmal in Köln gesichtet, hier in der Nähe zu einem Prüfdienstleister. Bei dieser Sichtung war auch ein Blick in den ungetarnten Innenraum möglich. Weiter geht's mit dieser Sichtung eines Rivian Pickup Trucks, entdeckt von Philipp. Das Auto hatte ein deutsches Kennzeichen aus München und stand in der Nähe des Starnberger Sees. Neues von Nextmove. Diese Woche gab es ja gleich mehrere Videos hier auf dem Kanal. Thomas Geiger war mal wieder auf Tour, zum einen mit dem neuen ID.3 GTX Performance. Hier ist der Funke bei ihm nicht ganz übergesprungen. Deutlich besser hat ihm offenbar der neue Kia EV3 gefallen. Im ersten deutschsprachigen Fahrvideo aus Korea zeigt er, wo die Stärken und Schwächen des Autos liegen und kündigt zudem weitere Antriebsvarianten an. Schaut euch die Videos im Anschluss heute gerne noch an. Nächste Woche gibt's dann hier wieder Next News, unter anderem mit einer kurzen Reportage von der IAA Nutzfahrzeuge. Unser Außenreporter kennt sich gut aus mit Elektro-Trucks und will euch die spannendsten Messeneuheiten zeigen. Ich selbst bin am Wochenende unterwegs beim E-Cannonball. Am Samstagnachmittag könnt ihr mich in Dresden auf dem Altmarkt treffen und am Sonntag dann in der Arena E in Mülsen. Das Orga-Team hat mir die ehrenvolle Aufgabe zugewiesen, dort die E-Car-Challenge zu moderieren. Falls das Wetter am Sonntag schlecht wird, finden dort übrigens alle auch Indoor-Platz in der Halle. Wer möchte, kann auch den Livestream auf dem Kanal des E-Cannonball verfolgen. Also bis dahin, bleibt gesund und fahrt nicht so schnell.